zwischen Niveau und Wahnsinn.
Mit Vincent Hahnen und Clara Gorjup.
Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es ist Folge 68 von unserem Podcast zwischen Niveau und Wahnsinn. Wir sind in der Themenreihe Gesund leben und dürfen heute wieder eine Gästin begrüßen. Bei uns ist Sabrina Wolf. Herzlich willkommen.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ja,
wir freuen uns sehr.
Genau, wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Du bist Mental Coach, Entspannungstrainerin und Yogalehrerin.
Klärst
darüber auf deinen Instagram-Accounts auf. Du hast deinen Haupt-Instagram-Account und hast noch einen Instagram-Account. Ich schaue nochmal eben. Unwetter im Kopf, richtig?
Ganz genau, ja. Da geht es dann um Migräne.
Genau, und wir haben uns gedacht, wir reden heute ein bisschen über die mentale Gesundheit in den letzten Monaten und darüber, dass man mal ein bisschen abschalten muss. Und was man sich ja vielleicht zuerst mal fragt, wenn man dich so als Person sieht, wenn man auf deinen Instagram-Account kommt, ist, wie kommt man in die Richtung? Ich habe gelesen, du hast als erstes das erste Staatsexamen im Lehramt gemacht und studierst jetzt Personalmanagement. Wie kam es da so zu dieser zweiten Schiene?
Also ich habe schon während der Schule nebenbei im Fitnessstudio Kinderbetreuung gegeben. Und dann bin ich so in diese Fitnessstudio-Schiene reingerutscht und habe dann während des Abis auch meine Fitnesstrainer-B-Lizenz gemacht und bin dann da immer so ein bisschen weitergegangen in die ganzen Gesundheitsbereiche, habe dann irgendwann meine Lizenz zur Reha-Sporttrainerin gemacht und bin da in diese ruhigere Schiene reingerutscht. Und dann ist mir, ja, dann dachte ich mir, okay, jetzt machst du mal was in Richtung Entspannungstraining. Dann habe ich da angefangen, den Entspannungstrainer zu machen. Bin dadurch wieder zum Yoga gekommen. Und letztes Jahr habe ich dann noch die Mental- oder Mental-Coach-Ausbildung dazu gemacht, weil ich dachte, das ist eine ganz schöne Ergänzung, weil ich mich auch selbst viel mit dem Thema auseinandersetze und wollte da einfach noch ein bisschen tiefer einsteigen. Also das so ganz grob, wie ich überhaupt in die Richtung gekommen bin.
Ja, auf jeden Fall super spannend, auch wenn man gerade deinen Instagram-Account sieht, da sieht man auf jeden Fall, dass du da auch hinterstehst und dass das ganze Thema ja mehr ist als nur so ein kleines Hobby. Deswegen, ich meine, es gibt bestimmt auch viele Leute, die sich sowieso im Alltag mit Themen wie Yoga beschäftigen. Jetzt ist es natürlich bei dir extrem besonders. Du hast eben diesen Podcast, du klärst da auf Instagram auf. Das ist ja eben eigentlich nicht so typisch oder alltäglich. Wie kam das bei dir, dass du gesagt hast, du möchtest jetzt auch öffentlich darüber reden oder möchtest es teilen? Wann hat das irgendwie bei dir angefangen? Oder gab es vielleicht auch irgendwelche Vorbilder oder Punkte, wo du gesagt hast, jetzt ist es soweit und ich möchte da auch einfach mal so ein bisschen öffentlich an die Sache rangehen?
Also ich habe vor 5 Jahren oder inzwischen 6 Jahre angefangen zu bloggen über Fitness und Gesundheit. Damals war das so ein ganz klassischer Fitnessblog, weil ich da eben noch als Fitnesstrainerin gearbeitet habe und einfach für mich festgestellt habe, ganz viele wissen einfach nicht so richtig, wie es funktioniert und es kommen immer die gleichen Fragen und immer die gleichen Mythen. Und dann dachte ich mir, machst du mal einen Blog darüber? Und dann habe ich nebenbei auch den Instagram-Account angefangen aufzubauen. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, das geht bei mir doch immer mehr in diese Gesundheitsrichtung, auch in die Entspannung und Yoga-Richtung, Thema Achtsamkeit, alle diese Themen. Und dann habe ich einfach für mich gesagt, okay, ich muss auch meinen Instagram-Account so ein bisschen umgestalten und bin da dann auch in die Richtung gegangen und habe mich dafür entschieden, da den Schwerpunkt drauf zu legen und eben mit meinem anderen Account eher in die Richtung Migräne zu gehen.
Ja, wir gehen auch gleich auf diesen Migränepunkt noch mal ein bisschen ein. Was mich noch mal interessiert hat, also du hast dann diese Mental Coach Ausbildung gemacht. Was umfasst das denn so genau? Weil ich glaube, so mentale Gesundheit, das ist ja erstmal ein sehr allgemeines Thema. Wie kann man sich das ein bisschen vorstellen?
Es sind ganz viele verschiedene Themen, also auch Entspannung und Achtsamkeit ist da ein großer Bestandteil. Es geht eben vor allem um die mentale Gesundheit, also nicht das, was wir so von der, was irgendwie, wenn man sich mit Krankheiten beschäftigt, dann stehen ja leider immer diese physischen Krankheiten im Fokus. Weiß ich nicht, man hat ein gebrochenes Bein oder man hat eine Grippe oder irgendwas. Aber diese ganzen psychischen und mentalen Krankheiten, die treten noch so ein bisschen in den Hintergrund. Und das soll jetzt auch, also eine Mentalcoach-Ausbildung soll jetzt gar keine Psychotherapie ersetzen oder eine andere Therapieform, sondern es soll einfach zusätzlich die mentale Gesundheit stärken. Und da geht es eben schwerpunktmäßig um diese Themen. Wie gehe ich mit mir um? Wie spreche ich mit mir selbst? Worauf lege ich meinen Fokus im Leben? Wie komme ich vielleicht dahin, wo ich gerne hingehen möchte? Und dass man da einfach so in der mentalen Schiene so ein bisschen mit den Menschen arbeitet. Und eben, wie gesagt, auch Entspannung und Achtsamkeit ist da ein großes Thema, weil auch viele gar nicht so richtig im Hier und im Jetzt leben, was ja Achtsamkeit mit sich bringt. Und das, da arbeitet man eben so ein bisschen dran.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Was ich mir jetzt auch noch so ein bisschen gefragt habe, das wird ja wahrscheinlich dann so einen Punkt gegeben haben, wo du vielleicht verstärkt dann da in diese Schiene reingekommen bist. Würdest du sagen, das Ganze braucht ja wahrscheinlich auch Zeit oder ist ein Prozess, du entwickelst dich dahingehend ja auch immer weiter, lernst immer mehr dazu. Gibt es so ein paar Dinge, die du wirklich verstärkt gemerkt hast, dass sie sich in den letzten Jahren geändert haben, dadurch, dass du dich so viel mit diesem Thema auseinandergesetzt hast oder wo du wirklich sagst, das ist sowas, das zeigt einfach, wie wichtig das ist, dass man sich auch mal mit sich selber beschäftigt, wenn man sonst Dinge vielleicht auch verdrängt. Ich weiß nicht, gibt es vielleicht eben einmal sowas auf dich bezogen oder auch, wenn du das ja mit vielen anderen Leuten machst, so Punkte, wo du sagst, das ist bei den meisten immer so ein Problem, das hast du jetzt so ein bisschen in den letzten Jahren gelernt. Das haben die meisten, was man eigentlich ja ändern könnte oder was problematisch ist?
Gibt einige Dinge. Ich glaube, bei mir sind es vor allem so Routinen, die mir gut tun. Also gerade so das Thema Meditation ist in den letzten Jahren bei mir ganz, ganz stark mit reingekommen. Seit ich mich auch ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandersetze und aber auch gar nicht, also auch Entspannungsmethoden, also auch Yoga-Kurse oder progressive Muskelentspannung, da gibt es ja ganz viele verschiedene Verfahren und das ist bei mir auf jeden Fall mit reingekommen, dass ich da mehr mich mit beschäftige und das auch mehr anwende in meinem Alltag und dadurch auch wieder gelassener werde und achtsamer mit mir. Also ich merke inzwischen viel, viel früher, wenn mir Dinge zu viel werden, wenn ich zum Beispiel zu viel arbeite oder wenn ich merke, der Termin, der geht nicht auch noch. Und früher wäre ich da vielleicht einfach drüber gegangen und hätte das gar nicht so richtig für mich festgestellt. Und jetzt inzwischen bin ich da einfach achtsamer mit mir. Und was auch ein anderer Punkt ist, ist die Gelassenheit. Also gerade für Themen, die ich nicht ändern kann. Also dass ich mich nicht beim Autofahren über jede rote Ampel aufrege, weil ich vielleicht zu spät dran bin. Es ändert sich sowieso nichts dran. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, in dem ich sehr gewachsen bin in den letzten Jahren. Also dieses Thema Gelassenheit und auch der Umgang mit mir selbst. Also man denkt ja häufig ganz, ganz viele Gedanken am Tag oder jeder von uns denkt so viele Gedanken täglich und die meisten davon sind negativ. Da denkt man dann, oh, bist du jetzt doof, jetzt hast du wieder den Schlüssel vergessen oder bist du dumm. Solche Dinge, man sagt das ja ganz, ganz oft zu sich, aber das ist halt die Art und Weise, wie man mit sich spricht. Und wenn man da ein bisschen dran arbeitet und dann sagt, nee, ich bin nicht dumm, das passiert halt, dann ändert das schon sehr viel an einem und man ist auch positiver. Und das sind, glaube ich, so die größten Punkte, die sich geändert haben.
Okay. Ja, ich find interessant, dass dann quasi diese Ausbildung oder diesen Weg, den du dann auch so nebenbei ein bisschen eingeschlagen hast, dass er dann auch für dich Auswirkungen hatte, dass du nicht nur was gelernt hast, womit du anderen hilfst, sondern auch du das selber natürlich logischerweise auch direkt an dir anwenden konntest. Du hast das ja auch gerade angesprochen mit diesem mehr im Hier und Jetzt leben. Man macht sich so viele Gedanken. Wie schafft man das so ein bisschen, die anderen Sachen auszublenden? Also wenn ich jetzt auch diese ganzen Gedanken im Kopf habe, ich nehme jetzt mal als Beispiel aus unserer Altersgruppe so, wir schreiben Klausuren und haben dann noch das und wollen aber auch irgendwie viel mit Freunden machen. Sport ist ja auch immer noch so ein Faktor, der immer mit reinspielt. Wie schafft man das so ein bisschen da, was auszublenden? Oder ist da vielleicht auch schon ein Teil davon durch die Meditation, die da hilft?
Also ich glaube, Meditation hilft ganz, ganz viel. Es sind aber auch so kleine Dinge im Alltag. Also ich habe zum Beispiel immer an meinem Bildschirm einen kleinen Post-it hängen, wie geht es dir gerade? Dass ich einfach jedes Mal, wenn ich da drauf schaue, merke, ich bin auch noch da. Also wie geht's mir denn überhaupt gerade wirklich? Also nicht, wenn mich jetzt jemand fragt, wie geht's, so ganz nebenbei und man sagt, ja gut, obwohl es einem vielleicht nicht gut geht, sondern wie geht's mir jetzt gerade wirklich? Und das ist so ein ein Tool, sage ich jetzt mal, was einem hilft, um wieder bei sich selbst anzukommen. Oder auch wenn man, ich meine, Meditation ist für viele so ein Thema, wo man sagt, um Gottes Willen, da muss ich mich hinsetzen, da muss ich meditieren ewig und so weiter und so fort. Das kann auch ganz klein anfangen, dass ich mir morgens einfach eine Minute Zeit nehme und mich einfach mal auf mich fokussiere, auf meinen Atem fokussiere und einfach mal schaue, wie geht's mir? Und wo bin ich vielleicht verspannt im Körper oder was für Gedanken mache ich mir? Da geht's ja auch schon ganz viel darum, sich einfach dessen bewusst zu werden, was denke ich überhaupt? Und wo sind meine Gedanken und wo ist vielleicht gerade mein Fokus? Und das kann man dann auch im Tag wiederholen, dass man das vielleicht abends nochmal macht. Oder auch, was ich ganz schön finde, sind diese Dankbarkeitsroutinen. Das kennen vielleicht auch einige, weil es ja immer mehr kommt mit diesen ganzen Dankbarkeitstagebüchern. Dass man sich abends einfach hinsetzt und sich, keine Ahnung, 3 Minuten, 4 Minuten, 5 Minuten Zeit nimmt und sich überlegt, okay, was sind 3 Dinge, die heute gut gelaufen sind, für die ich dankbar bin. Oder dass man sich morgens hinsetzt, das können 2 Minuten sein, und sich denkt, okay, was möchte ich heute machen, was gut laufen wird oder auch auf was ich mich freue. Und das sind so ganz kleine Dinge und die gehen auch richtig schnell. Also da muss man sich gar nichts groß mit auseinandersetzen. Die gehen richtig schnell, die kann man super gut in den Alltag einbauen.
Also kommt dieses Ausblenden quasi so ein bisschen von selbst, wenn man sich öfter einfach mit der eigenen Gesundheit, mit den eigenen Stärken so ein bisschen auch befasst.
Genau, ja.
Cool.
Ja, also dieser Punkt Selbstreflexion, das ist so ein bisschen, glaube ich, da herausgegangen. Das finde ich auch sehr interessant. Was ich auch auf deinem Instagram-Account, meine ich, gesehen hatte, ist, dass, das merke ich auch zum Beispiel bei mir oft, wenn man sich den Tag plant oder probiert, Routinen zu entwickeln, dass man ja oft vielleicht dazu neigt, so To-Do-Listen anzufangen, die da eher ja utopisch sind. Und ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht magst du da nochmal drauf eingehen, was da so eigentlich das Problem ist, weil auf der einen Seite möchte man ja so eine Struktur haben und alles aufschreiben, was man im Kopf hat, und ich möchte bloß nichts vergessen, aber wenn man das Ganze da nicht erfüllt, ist das gleichzeitig auch wieder so eine Rückkopplung, die irgendwie total blöd ist. Man fühlt sich dann, als hätte man nichts geschafft. Gibt es da diese eine perfekte Liste, oder würdest du so generell sagen, ja, Listen schwierig? Wie kann man da irgendwie so die Mitte finden zwischen, ich habe die Struktur, aber ich verliere mich da jetzt nicht in 100 Punkten, die ich eh nicht erreichen kann?
Also ich glaube, ich bin der größte To-Do-Listen-Fan, den es hier gibt. Ich habe auch immer meine To-Do-Listen. Aber es ist tatsächlich so, dass man sich häufig zu viel vornimmt und einfach die To-Do-List dann ewig lang wird und man sich denkt, um Gottes Willen, jetzt habe ich irgendwie nur 3 Punkte von 10 geschafft. Mhm. Dabei sind das vielleicht auch die wichtigsten gewesen. Und dass man sich da einfach wirklich realistische Ziele setzt. Also dass man, natürlich, es kommt immer drauf an, was man wirklich da jetzt für Punkte draufstehen hat. Aber ja, so drei Sachen, 3 große To-Dos, die man vielleicht dann auch noch mal in kleine aufteilen kann, die reichen eigentlich. Mhm. Und dass man sich vielleicht auch so eine Sache vornimmt, die jetzt am wichtigsten ist, die einem vielleicht am wenigsten Spaß macht und die man dann aber als erstes macht. Dass die einfach schon mal weg ist. Und dass man dann noch die anderen Dinge macht. Und was auch für mich immer eine große Hilfe ist, ist, wenn ich mir die To-Do-Liste abends schreibe. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Arbeit heimgehe und dann mir kurz bevor ich gehe, nochmal meine To-Do-Liste für den nächsten Tag schreibe, dass ich dann einfach schon mal alles raus habe. Weil sonst liege ich abends im Bett und denke drüber nach, was ich morgen alles machen muss. Und wenn ich dann die To-Do-List schon am Tag vorher geschrieben habe, dann ist das einfach aus meinem Kopf draußen auf dem Papier und ich weiß am nächsten Morgen direkt, okay, hier starte ich.
Ja. Ja. Du hast also dieses To-Do-Listen und das Plan hat ja auch immer ein bisschen was mit Zeitanteilen, welche Zeit gebe ich jetzt welchem Thema so ein bisschen. Gerade darauf bezogen, wie oft hast du noch Motivation, so auf Instagram dann aktiv zu bleiben? Also Clara hat ja vorhin das schon angesprochen, dass diese Motivation dann auch einfach da war. Aber ist das ein zeitlicher großer Aufwand für dich? Oder wo sagst du für dich auch, okay, das rentiert sich einfach, weil ich so vielen Menschen damit auch irgendwie Tipps oder Erinnerungen geben kann, wie sie vielleicht auch was besser machen können?
Also ich glaube, es ist beides tatsächlich. Also die Motivation ist auf jeden Fall da, weil ich weiß, dass ich damit Menschen helfen kann und Menschen auch inspirieren kann. Ich habe natürlich 2 Accounts, da bleibt der Entspannungs-Account so ein bisschen auf der Strecke häufig und der Schwerpunkt liegt ein bisschen mehr auf dem Migräne-Account, wobei ich auch da versuche, viel diese mentalen Strategien mit reinzubringen und gerade auch dieses Entspannungsthema groß zu halten, weil das auch gerade im Hinblick auf Migräne ein wichtiges Thema ist. Aber Ja, es ist schon ein großer Aufwand. Also es ist viel, viel mehr, als man denkt, was dahinter steht, einen Podcast zu machen, einen Instagram-Account zu führen. Also ich poste gerade auf Unwetter im Kopf, poste ich 6-mal die Woche. Das ist natürlich schon, da muss man die Bilder für machen, da muss man die Grafiken vorbereiten. Das ist schon ein großer Aufwand. Also ich habe es, glaube ich, mal zusammengerechnet. Im Moment mache ich ein bisschen weniger, weil ich jetzt Vollzeit arbeite. Aber als ich noch Vollzeit studiert habe und als Werkstudentin gearbeitet habe, da habe ich ein bisschen mehr Zeit reingesteckt und da waren es schon so 20 bis 25 Stunden die Woche.
Okay. Okay. Krass. Das ist schon viel. Vielleicht können wir da dann eben auch noch mal so ein bisschen jetzt drauf eingehen, weil man natürlich eher dann wissen möchte, du hast einen Podcast zum Thema Migräne, da kann man sich dann eben vielleicht schon denken, das Thema beschäftigt dich nicht ohne Grund. Ich glaube, du hast gesagt, seit du 16 bist, hast du Migräne. Vielleicht einmal dahingehend, wie fing das bei dir so an oder möchtest du vielleicht auch generell einfach ein bisschen erzählen, Migräne? Ich glaube, der Begriff ist erstmal bei jedem so im Kopf und man stellt sich, glaube ich, erstmal so vor, ja, das sind ja die starken Kopfschmerzen, aber da steckt ja vielleicht noch ein bisschen mehr dahinter. Vielleicht magst du so ein bisschen deine Erfahrungen, deine Anfänge da so ein bisschen schildern und erzählen.
Genau, also ich hatte die erste richtige Attacke, also so diese klassische Attacke, wie sie im Lehrbuch steht, die hatte ich so mit 16 rum, also mit der Pubertät kam das bei mir und dann bin ich ja relativ schnell zur Neurologin geschleppt worden von meiner Mama, weil die Migräne sehr gut kennt, weil sie selbst auch Migränepatientin ist. Mhm. Und das mir den großen Vorteil verschafft hat, dass sie einfach wusste, was das ist. Mhm. Bei ganz vielen ist es anders. Ganz viele haben eine ewig lange Ärztereise hinter sich und rennen von dem einen Arzt zur anderen Ärztin, bis sie irgendwann mal beim Neurologen, bei der Neurologin landen und dann die richtige Diagnose gestellt bekommen. Aber um ganz kurz auf die Migräne generell einzugehen, ja, viele sagen dann, ach, das sind ja nur Kopfschmerzen. Mhm. Es ist sehr viel mehr. Es ist, ja, es ist eine Reizverarbeitungsstörung des Gehirns und es sind eben nicht nur die Kopfschmerzen. Also es sind auch Kopfschmerzen, aber viele haben auch noch eine Aura, die zum Beispiel mit visuellen Themen einhergeht. Oder ich habe zum Beispiel immer, dass mein Arm oder mein Bein mir einschläft und so kribbelt. Bevor die Kopfschmerzphase kommt. Manche haben aber auch Sehstörungen beispielsweise. Also das ist dann schon so ein Vorbote. Und dann starten meistens die Kopfschmerzen mit Begleiterscheinungen. Also nicht nur diese sehr, sehr starken Kopfschmerzen, bei denen man sich da meistens auch hinlegen muss, sondern eben auch Übelkeit, Erbrechen, Geruchsempfindlichkeit, Geräuschempfindlichkeit, Lichtempfindlichkeit. Also es ist sehr viel mehr als nur die Kopfschmerzen und das ist eben sehr, sehr einschränkend. Die WHO rechnet schwere Migräne zu den am meisten behindernden Krankheiten weltweit ein. Also es ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen.
Ist das auch so ein bisschen auch mit der Grund gewesen, also dass es oft unterschätzt wird, dass du dir auch gedacht hast, ich möchte ein bisschen mehr auf dieses Thema aufmerksam machen. Du hast den Podcast Unwetter im Kopf und dazu auch die Instagram-Seite. Da hast du ein riesengroßes Netzwerk fast schon geschaffen von Leuten, die sich so ein bisschen austauschen, habe ich den Eindruck. Du hast verschiedene Gäste, die von ihren Erfahrungen berichten. Ich glaube, das ist für viele, gerade die neu mit dem Thema konfrontiert sind, eine große Hilfe irgendwie, weil sie sehen, okay, es geht anderen auch so und sie kriegen direkt einen anderen Eindruck von der Krankheit.
Genau, das ist auch das, was ich oft zurückgemeldet bekomme, weil wenn man eine Attacke hat, dann liegt man meistens alleine im dunklen Zimmer und ist seinem Schmerz so ein bisschen ausgeliefert. Natürlich gibt es gewisse Medikamente, die helfen können und gewisse Maßnahmen, aber das ist so erstmal dieses Grundsätzliche, man ist alleine damit und man hat vielleicht auch niemanden im Freundeskreis, der auch betroffen ist, der vielleicht auch so schwer betroffen ist. Und das ist das, was viele eben sagen, hey, ich habe dadurch gemerkt, ich bin nicht alleine. Und für mich ist es einfach wichtig, das den Leuten zu zeigen. Du bist nicht allein, es gibt ganz viele, es gibt fast 18 Millionen Menschen, die betroffen sind in Deutschland. Und ja, es ist einfach eine Krankheit, die absolut unterschätzt wird in der Gesellschaft. Und da wollte ich einfach aufklären mit dem Podcast und mit der Instagram-Seite. Ich wollte einerseits die Gesellschaft aufklären und andererseits auch die Betroffenen, weil die häufig, ja, ich meine, wenn man zum Arzt oder Ärztin geht, dann, die haben nicht viel Zeit, die können einem nicht alles erklären, was mit der Krankheit zu tun hat. Und es gibt einfach auch wahnsinnig viel im Internet zu lesen, was nicht stimmt. Und deswegen wollte ich einfach mit guten Quellen da eine gute Anlaufstelle bieten.
Was wären vielleicht so die Top-Dinge, die du immer wieder hörst, die komplett falsch sind oder wo auch Leute, die dich vielleicht auch ein bisschen überrascht haben, wo du dachtest, ja, wie kommt man jetzt darauf? Vielleicht gibt es ja so zwei, drei Dinge, wo du wirklich denkst, ja, das sollte man vielleicht nochmal jetzt hier an der Stelle auch aufklären oder hast du wahrscheinlich schon selber getan, aber gibt es so Dinge, die immer wieder kommen, die dich mittlerweile auch ein bisschen aufregen?
Ja, ich glaube, die Klassiker sind so diese gut gemeinten Ratschläge, die man bekommt. Also zum Beispiel, ach, trink doch ein bisschen mehr oder geh doch mal raus an die frische Luft. Ich glaube, da wird einfach vergessen, es sind halt keine normalen Kopfschmerzen. Also das hilft vielleicht bei normalen Kopfschmerzen, aber gerade bei Migräne verstärkt beispielsweise Bewegung auch den Schmerz oder die Attacke generell. Also da ist gerade, wenn ich jetzt spazieren gehe oder so, natürlich ist es immer auch sehr individuell, aber so generell sagt man, Bewegung verstärkt die Attacke und das ist vielleicht nicht der richtige Ratschlag.
Hast du dieses Entspannungsfeld auch ein bisschen für dich neu entdeckt mit Bezug auf die Migräne? Also du hast ja dieses die Entspannungs-Instagram-Seite, sage ich jetzt einfach mal, und die Migräne-Seite. Wie sehr verknüpfst du das oder wie sehr helfen dir die Methoden, die du generell zur Entspannung oder zur Achtsamkeit im Alltag machst, wie sehr helfen die auch, wenn es um die Migräne geht?
Also man muss dazu sagen, es gibt ganz viele verschiedene vorbeugende Maßnahmen, die bei Migräne wissenschaftlich belegt helfen. Mhm. Das sind zum einen nicht medikamentöse Maßnahmen, aber zum anderen medikamentöse Maßnahmen. Medikamentöse Maßnahmen helfen oder sind natürlich nur empfohlen, wenn eine gewisse Attackenfrequenz im Monat auftritt. Aber diese nicht medikamentösen Maßnahmen, da gehört unter anderem Entspannungstraining dazu. Und es sind Studien gelaufen, in denen festgestellt wurde, dass bis zu 45% die Häufigkeit reduziert werden kann, wenn man regelmäßiges Entspannungstraining macht. Das ist wissenschaftlich belegt. Und dementsprechend hilft mir das natürlich enorm weiter und kann das auch an die Leute weitergeben, an die Hörerinnen und Hörer, aber auch auf Instagram. Ich habe da auch schon Live-Entspannungen gemacht beispielsweise. Ja, dass ich da einfach die mir folgen, motivieren kann, einfach mehr für die Entspannungsroutine zu machen und da ein bisschen mehr reinzugehen, weil das lohnt sich. Und selbst wenn es jetzt vielleicht nichts im Hinblick auf die Migräne hilft, dann hilft es im Hinblick auf die mentale Gesundheit, was ja generell wichtig ist.
Ja, absolut. Ich glaube, das kommt bei vielen erstmal so an zweiter Stelle und man stellt das immer so hinten an, weil das ja erstmal, ja, man stellt ja manchmal sich auch erstmal hinten an, weil alles andere hat ja so ein bisschen dieses, ich möchte dem und dem das noch recht machen, da sprichst du ja auch so ein bisschen drüber, dass man auch Gefühle irgendwie mal zulassen sollte und sich eben, ne, auch nicht von allen anderen Umwelteinflüssen so krass einnehmen lassen soll. Jetzt hast du es gerade angesprochen, deine Entspannungsdinge. Du hast glaube ich, so einen Yoga-Kurs, den du auch manchmal anbietest. Wann hast du selber mit Yoga direkt angefangen und wann hast du dann entschieden, Yoga-Lehrerin zu werden? Also gibt es vielleicht auch so Momente in deiner Kindheit, wo du schon mal so ein bisschen in diese Schiene gegangen bist? Oder hattest du schon mal einen Yogakurs, wo du dann gedacht hast, okay, jetzt wäre ich auch soweit, ich irgendwann vielleicht mal Yogalehrerin zu werden?
Es kam bei mir tatsächlich erst durch die Ausbildung zur Entspannungstrainerin. Also das war generelle Ausbildung, in der man verschiedene Entspannungsmethoden erlernt hat. Yoga ist natürlich ein Riesenthema. Das kann man in so einer Ausbildung gar nicht abdecken. Da muss man dann nochmal extra reingehen. Aber wir haben es eben kennengelernt und da dachte ich mir dann so, okay, da könnte ich noch tiefer einsteigen, das ist cool. Und dann bin ich in ein paar Yogakurse gegangen und habe mich dann auch relativ schnell dazu entschieden, einfach da auch eine Ausbildung zu machen. Und habe dann nach der Ausbildung auch angefangen zu unterrichten. Ich unterrichte jetzt das vierte Jahr, glaube ich. Also es ist jetzt 5, 6 Jahre her, dass ich mit Yoga angefangen habe.
Boah, krass. Wo ich nochmal kurz drauf eingehen will, was Clara vorhin angesprochen hat, dass man viel, viel zu oft auch dieses die mentale Gesundheit an die zweite Stelle legt. So ein bisschen jetzt im Kontext der Pandemie, das Thema nervt ja alle, aber wie war das jetzt gerade auch vielleicht bei dir persönlich, mit den Menschen, mit denen du auch in Kontakt stehst? Ist dieses Thema wichtiger geworden oder hat zumindest mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil viele ja also die Gefahr zum Beispiel in Depressionen abzusacken oder dass man sich einsamer fühlt, die ist ja viel höher Warst du da auch ein bisschen mehr gefragt jetzt im letzten Jahr oder hattest du mehr damit zu tun?
Also was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass die Nachfrage zu Entspannungsmethoden sehr gestiegen ist. Also sei es zum Yoga, sei es zur progressiven Muskelentspannung, da ist die Nachfrage schon sehr gestiegen. Ich glaube, weil einfach bei vielen das Thema war, sie sind immer zu Hause, sie können schwer abschalten, sei es jetzt durch Homeschooling, sei es durch Homeoffice. Also das kommt ja irgendwie dann auch, man hat alles zu Hause, man hat seine Schule, sein Büro, seinen Alltag, alles an einem Ort. Und es ist ganz schwer, da die richtige Balance zu finden. Und ich glaube, dass deswegen auch die Entspannungsmethoden so ein bisschen mehr in den Fokus gerückt sind und auch generell die mentale Gesundheit. Mhm. Ja, also das habe ich schon gemerkt.
Ja. Was vielleicht dahingehend jetzt auch nochmal interessant wäre, du hast es gerade schon angesprochen, du machst das zwar, also du bist zwar präsent in Sachen Entspannung und du kümmerst dich um mentale Probleme. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, du bist ja, das hast du auch gesagt, keine Ärztin und alles, was du machst, ist eben gut für den Körper, aber natürlich muss man da nochmal unterscheiden. Was würdest du sagen, ab welchem Punkt kann man sagen, ja, das ist jetzt vielleicht eher eine Sache, dass man zum Psychologen gehen soll, weil ich sag mal so, wenn man sich überfordert fühlt, dann kann ja diese Entspannung helfen, vielleicht auch eher als zweite Instanz. Würdest du sagen, wenn man sich erstmal ja überfordert mit dem Alltag fühlt, ist es der erste Schritt, zum Psychologen zu gehen und dann vielleicht nochmal Kontakt zu dir aufzunehmen? Oder gibt es da überhaupt irgendwie den richtigen Weg?
Ich glaube, es ist schwierig, da den richtigen Weg zu finden, aber ich glaube, dass das sehr gut Hand in Hand gehen kann. Also es gibt auch wahnsinnig viele Therapeutinnen und Therapeuten, die auch Entspannungsmethoden anbieten, beispielsweise wie das autogene Training oder wie die progressive Muskelentspannung. Und ich kenne auch ganz viele, die in Therapie sind, aber die zusätzlich auch Yoga machen, weil es ihnen wahnsinnig gut tut. Und ich glaube, dass das tatsächlich Hand in Hand gehen muss. Also wenn wirklich man sich nicht gut fühlt, wenn man überfordert ist mit dem Alltag, dann ist der Weg zum Psychologen, zur Psychologin auf jeden Fall der richtige. Und alles andere kann auf jeden Fall unterstützen.
Das stimmt. Ja, ich glaube, was auf jeden Fall, egal wie man sich fühlt, schon mal interessant ist, ist ein Blick auf deine Instagram-Seiten. Wir haben sie schon erwähnt. Einmal @sabrina_wo und einmal Unwetter im Kopf. Da kann man auf jeden Fall alles nochmal zu dem Thema finden. Und was wir jetzt noch uns so ein bisschen zum Abschluss ausgedacht haben, ist ein kleines Spiel. Und zwar geht es ums Thema Yoga. Und zwar gibt es da ja ganz viele Mythen, Klischees, die man immer so wieder hört. Und wir haben ein paar, ich glaube ja, 6 Klischees vorbereitet. Und du kannst einfach mal entweder kurz und knapp in einem Wort oder auch ein bisschen ausführen, sagen, was deine Erfahrungen so damit sind und was du davon hältst.
Mhm. Los geht's, ich bin gespannt.
Ja.
Alles klar. Okay. Das Erste, was wir da so ja, gefunden haben oder was man manchmal hört, Yoga, da musst du doch auch vegan sein oder bist es automatisch?
Nein. Nein. Also ich glaube, man bekommt einen sensibleren Blick für die Umwelt und für die Lebewesen, aber man muss nichts, also alles kann kein Muss.
Okay, dann das zweite Yoga-Klischee. Entweder man macht Yoga immer oder man macht es gar nicht.
Nee, also Yoga kann man immer machen, wenn es einem gut tut.
Alles klar.
Das nächste wäre Yoga und Spiritualität, das gehören doch zusammen, also der spirituelle Yoga-Mensch als das Klischee, was man immer vor Augen hat.
Ich glaube, man muss nicht spirituell sein, um Yoga zu machen, oder ich bin davon überzeugt. Es kann aber sein, dass es mit der Zeit kommt.
Mhm. Alles okay. Klar. Dann das nächste, die nächste Mythe. Yoga, das ist doch nur rumsitzen und umsagen.
Ich glaube, jeder, der mal in eine Vinyasa-Power-Yoga-Stunde oder eine Hatha-Yoga-Stunde gegangen ist, der weiß, dass es sehr schweißtreibend werden kann.
Ja, ich habe mich auch ein paar Mal schon gewundert und dachte mir, gut, das habe ich doch jetzt unterschätzt. das nächste wäre Yoga, das ist doch auch nur so ein Hype, der wieder vergeht.
Ich glaube tatsächlich nicht, dass es vergeht. Also ich glaube, es ist ein Hype, aber ein absolut berechtigter Hype, weil es ganz vielen Menschen gut tut. Und deswegen glaube ich auch, dass es bleiben wird.
Okay, dann das letzte Klischee. Wer Yoga macht, der hat keine Schmerzen mehr und ist elastisch wie ein irgendwas Biegsames.
Es ist ja auch immer dieser Mythos, der kommt, ah, ich kann kein Yoga machen, ich bin nicht beweglich genug.
Ja.
Also man wird auf jeden Fall dadurch beweglicher. Also man muss dafür nicht beweglich sein, das so zum Anfang. Und was war das, was das Zweite?
Wenn man Yoga macht, hat man quasi keine Schmerzen mehr.
Ach so, keine Schmerzen.
Einfach elastisch.
Na, ich glaube das nicht. Schön wäre es. Also im besten Fall hören die Schmerzen durch Yoga auf.
Ja.
Das ist schön.
Ja, also vielleicht haben wir noch so einen kleinen Punkt. Ich finde, das ist vielleicht auch nochmal interessant, wie du jetzt darauf schaust, gerade weil du ja selber Kurse gibst. Yoga, das ist doch eigentlich nur was für Frauen. Wie sieht das da so aus? Ist der überwiegende Teil doch Frauen oder muss man die Männer vielleicht noch so ein bisschen locken und sagen, Yoga, das tut jedem gut?
Also Yoga tut jedem gut, auf jeden Fall.
Ja.
Ich glaube, man muss die Männer noch so ein bisschen motivieren. Also ich habe tatsächlich überwiegend Frauen, aber auch Männer in meinen Kursen. Und was ich so beobachtet habe, also es gibt ganz viele Yoga-Lehrer und was auch ganz spannend ist in dem Hinblick, früher, also ganz früher, als es angefangen hat mit Yoga, durften das nur Männer machen.
Mhm.
Und warum sich das so geändert hat, dass es jetzt plötzlich mehr Frauen sind, die Yoga machen, weiß ich tatsächlich nicht. Aber ganz ursprünglich war das so, dass nur Männer Yoga machen durften.
Interessant.
Wieder was gelernt. So, das ist so eine typische, wer weiß denn sowas, Frage, die dann mal irgendwann auftaucht. Über Yoga in dem Zug haben wir auch ein bisschen über toxische Männlichkeit mit Julian Schöms in der vorletzten Folge geredet. Also wer sich dafür nochmal ein bisschen interessiert, kann da gerne einschalten. Und wir danken dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ein paar Fragen zu diesem wichtigen Thema mentale Gesundheit, Entspannung, Achtsamkeit, aber auch ein bisschen Aufmerksamkeit auf das Thema Migräne gelenkt hast. Und deine Instagram-Seiten können wir, wie gesagt, nur empfehlen. Haben wir auch auf Instagram unter dieser Folge hier verlinkt. Und danken dir auf jeden Fall, dass du hier warst.
Ja, vielen Dank. Ich danke euch. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Gerne.
Ja, und ansonsten können wir jetzt nur noch sagen, bei uns geht's nächste Woche wieder weiter. Die Themenreihe Gesundheit, Vincent, ist jetzt final abgeschlossen, oder?
Genau, wir hatten jetzt verschiedene Aspekte von gesund leben und werden jetzt erstmal eine Zeit lang wieder über verschiedenste Themen quatschen und haben auch ab und zu natürlich ein paar Gäste und irgendwann kommt dann auch wieder eine neue Themenreihe. Also könnt jetzt gerne hier auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens uns folgen und seht mehr auf Instagram oder auch auf TikTok von uns, @niveauundwahnsinn. Macht's gut. Ciao.
Zwischen Niveau und Wahnsinn ist eine Eigenproduktion von Vincent Hahnen und Clara Goyub.
Ihr könnt uns hören, überall, wo es Podcasts gibt.